Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Unser Predigttext findet sich im Brief des Paulus an die Galater im 5. und 6. Kapitel. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. Brüder und Schwestern, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid. Und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Denn wenn jemand meint, er sei etwas, obwohl er doch nichts ist, der betrügt sich selbst. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden auch wir ernten, wenn wir nicht nachlassen. Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen. Liebe Gemeinde, wofür können Sie sich begeistern? Für Musik, für Kunst, für die Natur, für eine bestimmte Sportart, für eine Familie? Der Mensch ist ein Lebewesen, das sich begeistern lassen kann. Ein Leben ohne Inspiration wäre schrecklich langweilig. Und ganz selbstverständlich geht der Apostel Paulus davon aus, dass auch Christen begeisterungsfähige Menschen sind. Ja, sie sind nicht nur begeisterungsfähig, sie sind, wenn man unseren Text ernst nimmt, sogar auf Dauer begeistert. Normalerweise stellt sich ja bei einer Begeisterung oder nach einer Begeisterung eine gewisse Erschöpfung ein. Bei Sportfans und Musikfestivalbesuchern kann man das gut beobachten. Die kollektive Erregung hält nicht auf Dauer an, sie lässt sich nicht auf Dauer stellen. Aber die Begeisterung, von der Paulus spricht, scheint kein Erregungszustand zu sein. Es handelt sich hier eher um eine Haltung, um eine Einstellung, um einen Lebensstil, der nicht nur hin und wieder aufflammt, sondern der wie eine milde Herbstsonne die Welt in ein besonderes Licht taucht. Das Wandeln im Geist scheint auch nicht sonderlich anstrengend zu sein, sondern ist eine geradezu selbstverständliche Folge des geistlich Seins. Wie aber lebt man im Geist? An einer befriedigenden Antwort auf diese Frage hängt offenbar alles. Denn das geistlich Sein ist offenbar die Voraussetzung für einen geistlichen Lebenswandel. Das, was wir sollen, können wir nur tun, wenn wir uns zuvor als Menschen vorfinden, die schon im Geist sind. Das Sein geht dem Sollen voraus. Und die Gefahr des Selbstbetruges ist offenbar groß. Paulus warnt ausdrücklich, denn wenn jemand meint, er sei etwas, obwohl er doch nichts ist, der betrügt sich selbst. Also wie finde ich eigentlich heraus, ob ich im Geist lebe? Unser Text legt zunächst ein Ausschlussverfahren nahe. Also wer nach eitler Ehre trachtet, mit anderen ständig konkurriert und sie beneidet, der lebt offenbar noch nicht im Geist. Wer sich selbst nur schätzen kann, wenn er andere herabsetzt, der leidet unter einer narzisstischen Störung. Im Selfie-Zeitalter ist die Versuchung natürlich besonders groß, nach eitler Ehre zu trachten, und man wundert sich fast, dass das offenbar schon zu Lebzeiten des Paulus ein Problem war, obwohl Smartphones, Facebook und Instagram noch gar nicht erfunden waren. Wer im Geist lebt, der ist offenbar von der Bewunderung anderer unabhängig. Das Selbstbewusstsein derer, die geistlich sind, scheint gut entwickelt zu sein. Und weil sie eine beeindruckende Unabhängigkeit errungen haben, können sie mit den Fehlern anderer mit sanftmütigem Geist umgehen. Wir leben ja in einer Epoche und in einer Zeit, in der die Lust gewaltig ist, sich über die anderen und deren tatsächliches oder vermeintliches Fehlverhalten zu empören. Paulus hielte vermutlich von der allseitigen öffentlichen Erregung nach den Ereignissen in Chemnitz nicht allzu viel und würde auch nicht dazu aufrufen, die Straßen noch mehr zu bevölkern. Er würde vielleicht eher zur emotionalen Abrüstung raten. Mutig und sanft zugleich sollen wir Fehlentwicklungen benennen, uns dabei aber auch selbstkritisch fragen, ob wir nicht selbst zur Ausgrenzung neigen, wo Gesprächsversuche gemacht werden müssten. Ich stelle mir einen solchen Lebenswandel im Geist, wie er Paulus vorschwebt, ziemlich cool vor. Frei, selbstbewusst, menschenfreundlich, hilfsbereit, unermüdlich, das Beste für jedermann suchend. So ist das Ich-Ideal von vielen. Das Problem ist nur, wie finden wir diesen Geist? Oder vielleicht noch besser formuliert, wie findet dieser Geist eigentlich uns? Denn das scheint ja das Besondere am Geist zu sein, dass wir über ihn nicht verfügen können. Ich kann von einem bestimmten Geist erfüllt sein, dieser Geist kann mich ergreifen und mich zu bestimmten Handlungen antreiben, aber ich kann ihn weder mit eigenen Willensanstrengungen erzeugen und herbeizwingen, noch kann ich mich gänzlich gegen seine Gegenwart in meinem Bewusstsein wehren. Und was die Sache noch komplizierter macht, es gibt nicht nur gute Geister. Wir können auch von einem unguten Geist ergriffen werden. Und der kann ganz schön nerven. Das fängt bei ganz harmlosen Dingen an. Wir wollen eine Arbeit erledigen und fühlen uns ständig abgelenkt. Anstatt uns zu konzentrieren und auf die Aufgabe zu fokussieren, tun wir alles Mögliche, nur nicht das, was wir vernünftigerweise tun sollten. Etwas anderes, als was wir wollen, besetzt offenbar unser Bewusstsein. Oder wir geraten mit unserem Partner in Streit, reden uns in Rage, regen uns auf, sind außer uns und fragen uns hinterher, was da eigentlich mit uns los war. Der Anlass für den Streit war nichtig, aber wir waren wie besessen von einem zornigen Geist, der uns alles recht zu geben schien, so erregt zu sein. Und Menschen, die drogen- oder alkoholabhängig sind, fühlen sich von einem Geist getrieben, der sie zwingt, sehenden Auges die eigene Selbstzerstörung zu betreiben. Aber auch in Familien und Betrieben kann ein Geist herrschen, der das Klima vergiftet und der einen vertrauens- und liebevollen Umgang miteinander unmöglich macht. Und auch im politischen Alltag kann ein Geist einkehren, der Hass und Angst schürt und der die Suche nach sinnvollen Kompromissen unmöglich macht. Hat man sich also erst einmal auf die Vorstellung des Paulus eingelassen, dass wir in unserem Leben den Wirkungen sehr vieler Geister ausgesetzt sind, dann sieht man den Geist, von dem Paulus hier spricht, nicht mehr als das Hirngespinst eines religiösen Spinners, sondern durchaus als eine Kraft, die direkte Auswirkungen auf unser Wohlbefinden hat. Wenn Paulus von den Wirkungen des Geistes spricht, dann bringt er seine eigenen tiefsten Empfindungen zur Sprache. Im Römerbrief beispielsweise bekennt er: Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Und das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Und aus dieser Selbstbeobachtung zieht Paulus dann den folgenden Schluss. Er sagt: Wenn ich aber tue, was ich nicht will, vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Also Paulus rechnet mit zwei grundverschiedenen geistigen Mächten, die um die Herrschaft über unsere Seele ringen. Da ist einmal der Geist der Sünde und des Fleisches und da ist der Geist Christi. Wer vom Geist der Sünde erfüllt ist, der kann, so Paulus, sein eigenes Verhalten nicht kontrollieren und endet letztlich in verzweifelter Selbstzerstörung. Wer hingegen vom Geist Christi erfüllt ist, dem fällt es leicht, sich selbst und seinen Nächsten zu lieben, mit all den positiven Nebeneffekten, die die Liebe mit sich bringt, dass man nämlich die Liebe, die man schenkt, wieder zurückbekommt und dass die Liebe auch Früchte trägt. Was können wir tun, damit wir häufiger vom Geist Christi erfüllt sind? Auch Martin Luther war von dieser Frage umgetrieben und er hat sich schließlich von Paulus zu folgender Antwort inspirieren lassen. Luther sagte, wir können uns noch so sehr anstrengen, die Gegenwart des Geistes Gottes können wir nicht erzwingen. Vielmehr ist es Gott selbst, der sich uns gnädig erweist. Das Einzige, was wir tun können, ist, dass wir uns für das Kommen seines Geistes offen halten. Ich hatte kürzlich die Gelegenheit, mir Texte von Rundfunk- und Fernsehpredigtern, von lutherischen Kolleginnen und Kollegen, die zum Reformationsjubiläum gepredigt haben, anzuschauen. Und in den Predigten werden einige Aussagen gemacht. Beispielsweise heißt es dort, Gott nimmt mich an, ohne dass ich etwas dafür tun kann oder tun muss. Und in einer anderen heißt es, du genügst ihm, du bist okay vor Gott. Und in einer dritten, du bist frei, einfach du zu sein. Genau so liebt dich der Himmlische. Du musst nichts dafür tun, nichts tun. Ich halte das bei aller gebotenen Sanftmut für groben Unfug. Und ich hoffe, dass die Prediger heute den Predigttext des heutigen Sonntags auszulegen haben. Da müssten sie sich nämlich die folgenden Worte des Paulus gesagt sein lassen. Paulus meint nämlich, irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten, und wer auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Also es ist doch nicht so, dass Gott uns liebt, weil wir so sind, wie wir sind. Er liebt uns, obwohl wir so sind, wie wir sind. Wer also den Menschen einredet, es sei Luthers und des Paulus Überzeugung, dass man sich nicht mehr um einen Lebenswandel im Geist Christi bemühen müsse, der verfälscht die biblische Botschaft und auch das lutherische Bekenntnis ganz erheblich. Aber es ist ja nicht nur die biblische Botschaft, die Schaden nimmt, es werden auch die Konflikte, die Sorgen und die Nöte von Menschen bedenklich banalisiert. Du bist frei, einfach du zu sein, heißt es in einer Predigt. Aber genau das ist doch das Problem. Wer bin ich denn? Und wer will ich sein? Und wer soll ich sein? So viele Geister, so viele Mächte und Gewalten stehen bereit, um von mir Besitz zu ergreifen. Wem kann ich vertrauen? Worauf will ich mich einlassen? Was ist wirklich gut für mich? Das sind doch fundamentale Fragen menschlicher Lebensführung. Und Christen wollen wissen, welche Orientierung das Evangelium denn zu bieten hat. Also nichts tun kann doch nicht die Antwort sein. Obwohl wir das Kommen des Heiligen Geistes nicht erzwingen können, so können wir sehr wohl unsere Empfänglichkeit und unsere Empfindsamkeit für den Heiligen Geist trainieren. Also statt nichts tun, empfehle ich üben. Wer sich für Musik begeistert, dessen Begeisterung wird durch eigenes Üben intensiviert und verstetigt. Wer selbst ein Instrument erlernt hat, dessen Hochachtung vor den großen Virtuosen wächst. Und je größer unsere Expertise auf einem bestimmten Gebiet ist, umso größere Hochachtung und Bewunderung empfinden wir für den Geist einer Sache. Jeder weiß, dass Üben nicht vergnügungssteuerpflichtig ist. Wer sich beispielsweise fragt, ob er Lust zum Lauftraining hat, der wird es nicht weit bringen. Tausend Ausreden fallen einem ein. Habe ich Lust, ist die falsche Frage. Just do it, empfiehlt ein Sportartikelhersteller. Und das Versprechen lautet, wenn du es getan hast, wird es dir hinterher großartig gehen. Also, so wie ein Sportler seinen Körper trainiert, so können wir vielleicht unsere Seele trainieren. Wer morgens seinen Körper dehnt und stretcht, der kann vielleicht auch seine Seele nach Gott ausstrecken durch ein morgendliches Gebet und durch die Bitte um seinen Geist für den Tag. So viel Zeit muss sein. Paulus empfiehlt aber noch eine ganze Reihe anderer Trainingseinheiten, und zwar immer mit der Idee, dass sich durch unseren unvollkommenen Wandel und unser vielleicht unvollkommenes Handeln der Geist Christi unterstützend, anregend, hebend und vielleicht seligmachend dazugesellen wird. Also so, wie man nach einem Training, zu dem man eigentlich gar keine Lust hatte, sich großartig fühlt, so rät uns Paulus, Gutes zu tun, solange wir leben, weil uns ein ewiges Leben im Geiste Jesu Christi versprochen ist. Man könnte also den Satz, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln, auch so variieren. Je mehr wir uns bemühen, im Geist zu wandeln, umso öfters werden wir die Gegenwart des Geistes zu spüren bekommen. Es muss also gar nicht so sein, dass erst der Geist über uns kommt und dann handeln wir entsprechend. Es funktioniert vielleicht auch umgekehrt. Wir tun Gutes, selbst wenn uns nicht unbedingt danach ist, und spüren plötzlich, wie gut es tut, es getan zu haben. Der Geist stellt sich über dem Versuch, im Geist zu handeln, ein. Christen tun all dies nicht verbiestert. Wer vom Geist Christi ergriffen ist, der hat eine menschenfreundliche Ausstrahlung. Der ist glaubwürdig, in dessen Nähe hält man sich gerne auf. Es herrscht eine Atmosphäre des Vertrauens, aber auch eine Atmosphäre der Gelassenheit. Denn unsere endliche Gegenwart ist in Gottes Ewigkeit aufgehoben. Das ist der Schlussakkord unseres Predigttextes. Zur tätigen Nächstenliebe tritt die Hoffnung, dass das Reich Gottes im Kommen ist. Wir sind auf das, was diese Weltzeit zu bieten hat, nicht angewiesen. Denn der Friede Gottes ist höher als unsere menschliche Vernunft. Dieser segne uns und bewahre uns. Amen.